Im Allgemeinen wird sich ja oft darüber beschwert, dass zu viel geredet und gequatscht wird. Aber in Situationen mit vielen fremden Menschen ist es oft gerade andersrum. Da ist es sehr still.
Und da ist nicht nur die ewig lange Supermarktschlange erstaunlich ruhig. Genauso das überfüllte Wartezimmer oder die eigentlich vollgestopfte U-Bahn.
Wir vom Podcast Nahbetrachtung nennen dieses Phänomen Kommunikationsfatalismus. Und wir erheben jetzt die Stimme dazu.
Und dazu die Stimme von Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und die von Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Tom, du hast die These aufgemacht, dass Menschen in der Öffentlichkeit viel weniger miteinander sprechen als früher. Das klingt ein bisschen kurios, weil ständig hört man ja jemanden, der in sein Handy quatscht oder Leute, die sich laut über Privatkram unterhalten. Was meinst du damit, dass sie aufhören, miteinander zu sprechen?
Das ist nämlich genau der Unterschied, weil wenn ich in mein Handy spreche, dann rede ich ja mit Menschen, die ich schon kenne oder mit denen ich in einer kommunikativen Beziehung stehe. Und wenn ich aber mit vielen fremden Menschen zusammen bin, dann spreche ich einfach nicht. Also beispielsweise, man betritt einen Aufzug, da sind schon vier Menschen drin. Und ich empfehle immer, dass man dann erstmal freundlich guten Tag sagt. Allein schon mit dem Gedanken im Hintergrund, es könnte ja sein, dass dieser Aufzug stecken bleibt. Und dann bildet man mit diesen vier Menschen auf einmal für die nächsten 72 Stunden eine Schicksalsgemeinschaft. Und dann ist das doch ganz gut, wenn man da zumindest schon mal ein freundliches Entree hat.
Ich nehme mal die andere Position ein. Warum soll ich das machen? Ich weiß gar nicht, ob die meine Sprache sprechen, je nachdem, um was für einen Aufzug es sich handelt. Ich will mit denen ja gar nichts zu tun haben. Und eigentlich hat man auch sowieso schon viele Geräusche auf den Ohren. Und vielleicht haben auch alle irgendwie Kopfhörer drin.
Ja, aber meistens ist ja mit so einer Kommunikation auch ein Lächeln verbunden. Und das gibt uns ja eher ein freundliches oder angenehmes Gefühl. Und das Gleiche gilt natürlich auch, was weiß ich, man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man aus dem Aufzug aussteigt und sagt, schönen Tag noch. Ja, oder auf Wiedersehen oder wie auch immer. Und das sind aber so Kleinigkeiten, ja, wo man merkt, wenn wir diese Kleinigkeiten als minimale Kommunikationshürde nicht mehr nehmen, dann laufen wir mehr oder weniger in eine Blockade rein. Und manchmal muss man ja auch so Wartezeiten überbrücken. Ich habe halt sehr viel an Rezeptionen zu tun, egal ob ich jetzt in ein Hotel einchecke oder in einem Unternehmen darauf warte, dass meine Gesprächspartner Bescheid bekommen, dass ich da bin. Und man kann so ganz Erstaunliches beobachten, wenn man so einfache Dinge fragt, so mit denen der Gegenüber nicht rechnet. Also sowas wie, und behandelt man sie ja anständig, ja? Und meistens ist dann der Gesprächsempfänger oder dieser Kommunikationsempfänger so überrascht, dass er sagt, ja, das ist total nett hier und ich habe auch dies und jenes und so weiter. Und dann kommt man so in eine Unterhaltung rein. Und man kann zum Beispiel auch, wenn man Schlagfertigkeit oder überhaupt kommunikative Schnelligkeit trainieren möchte, kann man sich zum Beispiel im Alltag auch konstruktive Aufgaben setzen. Dass man beispielsweise, man geht jetzt auf so eine Rezeption zu und stellt fest, da sitzt jemand, der hat so richtig miese Laune. Also zumindest
Sieht so aus
von der Mimik her, ja. Und dass man dann sagt, okay, meine Aufgabe ist jetzt, dass der anschließend lächelt. So, und das ist, damit kann man ja keinen Schaden anrichten, ja. Also selbst wenn der anschließend nicht lächelt, der war ja vorher schon schlecht drauf. Also seine Situation hat sich dadurch ja nicht verschlimmbessert. Und das sind so Dinge, wo ich sage, wir müssen diese Hürden überwinden, damit wir natürlich auch im privaten und auch vor allen Dingen auch im beruflichen Kontext viel leichter wieder in eine aktive, direkte Kommunikation reinkommen. Und das ist so ein Punkt, wenn du mir noch die Minute gibst. Ich frage das in Seminaren sehr häufig ab. Wer von Ihnen hat denn schon mal einen Brief oder ein Telefax bekommen? Manchmal muss man noch erklären, was ein Telefax ist, also wie eine ausgedruckte E-Mail, also eigentlich ganz praktisch. Und wer hat ein Telefax oder einen Brief bekommen mit der Bitte um ein Telefonat? Und da zeigt dann keiner auf. Und da sage ich, ja, aber wie oft kriegen Sie eine WhatsApp oder eine andere Nachricht per Text, dass man die nächsten Tage mal telefonieren kann? Und das sind jetzt nicht unbedingt so Menschen, die das Outlook komplett zu haben, wo man sagt, da muss man wirklich einen Zeitslot finden, sondern da geht es vielmehr um die mentale Vorbereitung, dass ich mit einem Menschen wieder in eine direkte, interaktive Kommunikation reingehen muss. Dabei gibt es im Prinzip nichts Besseres als das persönliche Gespräch Gesicht zu Gesicht oder aber halt dann über Videoschalte oder auch bei Telefon. Aber das erzeugt bei vielen Menschen natürlich, und da bist du jetzt als Psychologin gefragt, auch sehr viel Druck, weil sie dann nicht mehr 10 Minuten überlegen können, was antworte ich denn jetzt da drauf, sondern die müssen in Echtzeit reagieren. Auf der anderen Seite hat natürlich der Mensch, der etwas eloquenter ist und etwas schlagfertiger ist, der hat dadurch natürlich auch strategische Vorteile. Also es hat immer zwei Seiten dieser Medaille. Aber sag du mir mal bitte, warum viele Menschen da in so eine innere Blockade reinlaufen.
Das hat natürlich auch viel mit Gewöhnung zu tun. Wir sind der Situation der spontanen Kommunikation mit Menschen entwöhnt, eben zum Beispiel durch Textnachrichten, durch aufgezeichnete Sprachnachrichten, dadurch, dass man eben nicht mehr um das Festnetztelefon hüpft und nachmittags und abends erreichbar ist und sich vielleicht sogar freut, wenn jemand anruft. Anrufe werden als Unterbrechung empfunden, dadurch, dass man das Telefon immer spazieren trägt. Also dadurch, durch das Handy ist schlicht ein Telefonat auch immer eine Unterbrechung einer anderen Tätigkeit. Man ist beim Autofahren, beim Fahrrad, beim Einkaufen.
Ja, oder weil das Handy dauernd genutzt wird. Also wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze, dann sieht man ja auch, dass die Leute im Prinzip 95% aller Mitfahrenden haben da das Handy in der Hand und machen irgendetwas damit, aber halt nicht telefonieren.
Ja, da bin ich ja in der U-Bahn auch sehr froh, dass sie das nicht tun. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die das wirklich als zivilisatorischen Rückschritt empfunden haben, dass man per Flat telefonieren kann. Ich habe das nicht für gut gehalten.
Ich muss zugeben, als die SMS noch, ich glaube, 12 Cent oder sowas gekostet hat, da hatte man auch weniger Blödsinn in seiner Timeline.
Ja gut, also das ist jetzt, also ob die Gespräche früher irgendwie gehaltvoller waren, ich bin mir nicht sicher. Da würde ich jetzt als jemand, der praktisch in Kneipen im Münsterland aufgewachsen ist, auch nicht behaupten, dass da jedes Mal irgendwie geisteswissenschaftliche Nobelpreise vergeben wurden. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Auf der anderen Seite, wir haben uns dieser Situation entwöhnt und das ist definitiv nicht gut. Also wir haben negative Effekte davon. Also einmal für die Gehirnentwicklung ist es nicht gut, denn genauso wie du sagst, das spontane Reagieren auf andere Menschen, und zwar egal welches Gesprächsniveau, ist gut für uns. Ja? Wir haben Interaktionen, wir haben positive Resonanzen. Unser Gehirn
kriegt andere Reize. Ne?
Das macht unglaublich viel aus. Ja. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Effekt dazu. Für unser Gehirn ist klein wie groß. Du hast vorhin das Beispiel genannt an der Rezeption. Na, ich guck mal, ob ich der Person ein Lächeln entlocken kann, indem ich selber lächle oder eine nette Bemerkung mache. Für unser Gehirn ist das so wie ein neues Auto geschenkt bekommen, weil unser Gehirn hierarchisiert nicht Emotionen nach irgendeiner praktischen Rangfolge, was bietet mir viel Geld, viel Vorteil, wofür werde ich reich und schön. So unser Gehirn freut sich in diesem Moment, also nimmt diese positive Emotion auf, deswegen ist klein wie groß. Es macht also keinen Unterschied, ob ich jemandem eine kleine Freude mache, weil ich eine Gefälligkeit mache, freundlich bin oder höflich bin, oder ob ich jemandem jetzt wirklich irgendein dickes, großes Geschenk mache. Das ist für unser Gehirn völlig wurscht, im Nachgang natürlich nicht. Und diese ganzen Effekte, und wir uns fallen ja, deswegen sitzen wir zusammen, gleich noch ganz, ganz, ganz viele andere ein. Wenn du vorhin von der Seite der Medaille gesprochen hast, hier in diesem Fall Gespräche mit Fremden, spontane Gespräche, ist die eine Seite der Medaille verdammt groß.
Ja, und vor allen Dingen müssen wir uns auch überlegen, wie präzise ist Kommunikation, und daran kann man auch nachvollziehen, wie unbedarft teilweise kommuniziert wird. Ich habe mal in einem Hotelfoyer eine Weile warten müssen, habe da gearbeitet am Laptop, und nach und nach kamen immer wieder Gäste ein. Und dann ist mir das irgendwann aufgefallen, dass ausnahmslos jeder Gast wirklich, wörtlich, als hätten sie ein Manuskript aufzusagen, gesagt hat, guten Tag, ich habe ein Zimmer reserviert. Und dann denke ich mir so, welche Informationen soll eine Rezeptionistin oder ein Rezeptionist wohl bekommen? Da kommt ein neues Gesicht rein mit Koffern und irgendwelchen Anzugsjacken überm Arm. Und wahrscheinlich will der einchecken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eine gewisse Effizienz hinbekommen habe, dass ich dann immer sage, mein Name ist Tom Buschardt, ich komme für eine Nacht oder ich komme wieder für eine Nacht, damit der Rezeptionist dann schon sieht, ah, okay, der war schon ein paar Mal hier. Das heißt, er kann sich ein paar Informationen für Stammgäste schon mal schenken. Oder er weiß schon, ah, okay, der kennt sich ja aus mit den Gepflogenheiten, der weiß, wo die Aufzüge sind und so weiter. Und jedes Mal hat der Rezeptionist natürlich zurückgefragt, wie ist denn Ihr Name? Und dann habe ich mir gedacht, wie schrecklich muss das sein, wenn man so 100 Mal am Tag denselben Satz hat und dann dasselbe Mal sagen muss, wie ist denn Ihr Name? Anstatt, dass jemand direkt vorne hinkommt und sagt, mein Name ist, ich bin für eine Nacht, für zwei Nächte, für die ganze Woche hier, oder meine Familie kommt nach, wie auch immer. Und daran können wir schon sehen, dass an so Kleinigkeiten, ich will das nicht überbewerten, aber das sind so Anzeichen, wo man sieht, da ist Kommunikation schon verbesserungswürdig.
Da geht eine ganze Menge, aber mir fällt gerade spontan ein, für jeden Quark stellen wir in Deutschland Schilder auf. Ja, stellen sich dahin, machen Sie dieses nicht, machen Sie jenes. Aber so ein Schild, bitte nennen Sie Ihren Namen beim Einchecken, könnte ja schon für eine große Veränderung sorgen.
Ja, wobei, dann würde ich wahrscheinlich keine Hotels mehr nutzen. Das ist so ähnlich, weshalb ich nicht mehr zu Starbucks gehe, weil wenn ich da einen großen Kaffee schwarz bestelle, kriege ich erstmal eine Belehrung, wie ich das zu formulieren habe. Und das ist dann nichts, wo ich sage, nee, da fühle ich mich jetzt besonders wohl. Also das Schild, bitte nennen Sie Ihren Namen, da käme ich mir dann schon etwas veralbert vor.
Also das Kommunikationssituationen in der Öffentlichkeit, das ist ja unser Thema heute, sind oft sehr holprig, wobei das Positive dabei zu erwähnen ist, sie gehen fast immer gut aus. Das hat auch einen psychologischen Moment. Wenn mich jemand Fremdes anspricht, dann setzt sich so eine Art Urinstinkt in Gang, der dabei herausfindet, okay, der spricht mich nicht an, der haut mir nicht gleich auf die Nase. Ja, ich weiß, wir haben nicht so viele existenzielle Bedrohungen bei uns, aber wir haben so eine Art in uns tief sitzende Angst vor fremden Situationen, die auch berechtigt ist, weil wir unser Gehirn, unsere Gehirnentwicklung aus einer Zeit kommt, in der man tatsächlich noch Angst vor unabweckbaren Gefahren haben musste.
Geht das wirklich so tief? Ich halte das oftmals im Coaching für ein Gerücht, dass Leute immer an so Urinstinkte rangehen und sagen, ja, das war, als wir noch Jäger und Sammler waren.
Nein, das ist tatsächlich so. Unsere Gehirnentwicklung, wenn man sich unser Gehirn anguckt, ist von den kognitiven Funktionen her von innen nach außen entstanden. Das heißt, die alten Teile sitzen innen und alles, was wir heute noch an, ich sag mal, besonderen Sachen können, also die höheren kognitiven Funktionen, wie zum Beispiel Sprache, sitzt weiter außen. Innen sitzen zum Beispiel die emotionalen Aspekte wie Angst. Das heißt, die Angst vor unbekannten Situationen, vor Dunkelheit. Ja, wir Menschen sehen nicht gut im Dunkeln. Die Angst vor körperlichen Angriffen, vor bedrohlichen Körperbewegungen, die ist da verankert. Die muss man sich in bestimmten Situationen abtrainieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Bereich tätig ist, wo das häufiger vorkommt, muss man eben auf Angriff oder auf Entgegnung sich körperlich trainieren, um das tatsächlich zu reduzieren. Also das ist kein Mythos, sondern das ist tatsächlich so. Und die höheren kognitiven Funktionen, die sitzen halt außen, weiß ich nicht, unser Gedächtnis, unsere assoziative Sprachverwendung und solche Geschichten. Also insofern, das stimmt schon durchaus. Und wir müssen bestimmte Sachen eben, müssen wir uns angewöhnen, sie anders zu machen. Zu diesen tiefsitzenden Funktionen gehört auch die Anpassung an andere Menschen. Deswegen sind Massen immer so unbeweglich. Also entweder bewegt sich eine Masse, dann ist sie gefährlich, weil sie sich bewegt, oder sie macht halt einfach nichts. Das ist immer dieses Phänomen.
Definier das mal.
Ja, also das, was da passiert ist, ich passe mich automatisch anderen Personen an. Warum tue ich das? Es gibt gar keinen äußeren Grund dafür. Warum soll ich mich, wenn Leute sich irgendwo gerade hinstellen, auch gerade hinstellen? Oder warum soll ich...
das ist das, wenn einer nach oben guckt, gucken die anderen auch alle nach oben. Das ist das, was wir als Kinder mal so gespielt haben.
Genau, guck mal da. Das kann man wunderbar machen, und es gibt ja auch genug Fernsehsendungen, die das ausführlich thematisieren. Und das Phänomen dahinter ist eben die Gruppenkonformität. Und diese Gruppenkonformität ist alt, so alt wie Mammuts. Warum brauchte man das damals? Weil Menschen in ihrer, ich sag mal so, Neandertalerzeit oder in der Zeit der frühen Menschen nicht alleine überleben konnten. Es waren klassische Herdentiere, ne? Also keiner konnte alleine irgendwie klarkommen. Es musste Schutz vor Gefahren und so weiter installiert werden. Und deswegen und aus dieser Zeit kommt die existenzielle Abhängigkeit von anderen Menschen. So, jetzt merken wir, im 21. Jahrhundert brauchen wir das nicht mehr. Wir kommen alleine klar. Wir könnten alleine unsere Position vertreten. Wir müssen uns im Verhalten nicht anpassen. Aber es findet eben weiterhin statt und ich muss das aktiv überwinden. Deswegen ist es auch so komisch, wenn man als Einziger im Fahrstuhl Guten Morgen entgegnet oder wenn man als Einziger die Stimme erhebt in einer großen Menge von Menschen. Warum auch immer. Das kostet eine wahnsinnige Überwindung und der Hintergrund sind tatsächlich diese alten existenziellen Ängste, die wir heute in der Form in unserem Alltag nicht mehr brauchen.
Ja, so hat man uns als Volontäre damals beim Radiosender mehr oder weniger gequält. Man hat uns beispielsweise inmitten einer Fußgängerzone oder auf einem großen Platz, wo viele Menschen sind, hingestellt und haben gesagt, so, und da sprichst du jetzt deine Reportage, als wäre sie live, ja? Oder du gehst jetzt da durch die Menschenmenge, reportierst und beziehst das, was du gerade an anderen Menschen siehst, inhaltlich in deine Reportage mit rein. Das hat am Anfang enorm viel Überwindung gekostet. Das hat aber hinterher auch für sehr, sehr viel Selbstvertrauen gesorgt. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo wir, ich meine, Sie müssen auch überlegen, da, wo man früher angerufen hat, schickt man jetzt eine E-Mail oder eine WhatsApp, ja? Kaum noch einer, das ist etwas, was mich dauernd auf die Palme bringt, kaum einer spricht noch auf eine Mailbox, ja? Wozu habe ich die denn aktiviert? Die geht nach 9 Sekunden dran, ja? Also da muss keiner jetzt irgendwie eine halbe Stunde warten. Kaum einer spricht auf die Mailbox. Das ist mir unangenehm. Von denselben Leuten kommen aber Unmengen an WhatsApp-Sprachnachrichten. Da frage ich mich, wo ist da jetzt der Unterschied? Ja, und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, da fehlt uns etwas die Routine, aber die Technik liefert uns natürlich auch viele Ausweichmöglichkeiten.
Ja, es gibt ja auch eine Reihe von Nachteilen, die mit diesem Verhalten verbunden sind. Zum Beispiel auch die abnehmende Sicherheit im öffentlichen Raum. Warum fühle ich mich in der Öffentlichkeit unsicher? Weil ich Sorge habe, dass mir etwas von anderen Menschen passiert, sei es Belästigung, Diebstahl oder andere Sachen. Ja,
oder dass sie das Handy rausholen und dich filmen. Und dann so, das stelle ich ins Internet und dann kriegst du Dislikes.
Das kommt glücklicherweise im Alltag nicht so oft vor, also das Film schon, aber diese komischen Kommentare dazu nicht. Dabei umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn ich in der Öffentlichkeit mit anderen, mit Fremden spreche, einfach simpel über die Situation. Wir warten alle, ne, es dauert irgendwo länger oder man tauscht sich darüber aus, dass das Wetter schlecht ist oder ähnliche Sachen. Das erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum, weil jemand, mit dem ich schon mal gesprochen habe, der wird nicht weggucken, wenn mir gleich irgendetwas passiert. Wir haben ja oft die Situation, dass wir von schlimmen Verbrechen lesen im öffentlichen Raum und oft wird dazu erwähnt, dass andere Leute nicht hingeschaut haben, nicht die Polizei gerufen haben, nicht ihre Stimme erhoben haben. Die Wahrscheinlichkeit sinkt signifikant, wenn ich vorher mit jemandem schon mal einen kurzen Plausch gehalten habe. Der Inhalt ist völlig wurscht, sondern ich setze das nämlich auch selbst als Frau aktiv ein. Ich habe dann als Frau immer so anderen Gefährdungen ausgesetzt, wenn ich viel unterwegs bin. Und ich weiß, dass jedes kurze Gespräch mit jemandem, der in meinem Umfeld ist, meine Sicherheit signifikant erhöht, weil diese Person wird auf mich achten.
Das verleitet mich jetzt fast zu dem Gedanken zu sagen, ich stelle mir dich jetzt gerade so morgens um 1 auf dem Bahnsteig vor, weil du ja mit Bahncard 100 viel unterwegs bist und du teilst ja erstmal die Leute in Gruppen ein, wer sich jetzt wie thematisch unterhalten muss, aber so ist es ja nicht. Also das heißt,
nein, es ist aber schon ein strategisches Moment.
Ja, aber du hast auch schon Situationen bestimmt erlebt, wo du als Frau angesprochen wurdest und du wolltest nicht angesprochen werden von dieser Person.
Nee, klar, ich habe natürlich auch schon Anbahnung von Belästigung, Anbahnung von Diebstählen erlebt. Das ist ja eine andere Situation. In solchen Situationen werde ich sehr laut und sehr unfreundlich und sehr schnell sehr laut und sehr unfreundlich. Das schützt mich, weil diese Leute wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, also ich brüll die dann einfach zusammen. Das funktioniert oder bis jetzt hat es sehr gut funktioniert. Es hat nichts mit Selbstverteidigung oder körperlichen Wehren zu tun. Da bin ich genauso wenig fähig wie andere auch. Aber das mit der Situation nachts um 1 am Bahnsteig, ich habe das als junge Frau mal erlebt, es gibt, man darf das auch sagen, in Köln einige S-Bahnhöfe, die über der Straße gelegen sind, so eine klassische Hochbahnsituation. Das ist nachts für Frauen schlicht eine Katastrophe, weil wenn da hört einen keiner.
Du hast keine Passanten, ne?
Ja. Niemand guckt, du hast auch keine Häuser drumherum, die nah genug dran sind, dass jemand irgendwas sehen würde. Und immer dann, wenn ich in solchen Situationen war, ich habe nicht aufgehört, S-Bahn zu fahren, sondern ich habe mir überlegt, und das mache ich auch heute noch gelegentlich, in welche Nähe stelle ich mich. Frauen stellen sich dann in der Regel zu Frauen. Das ist natürlich auch schon ein Solidaritätsaspekt. Oder wen spreche ich mal kurz an, weil ich mit jemandem, mit dem ich mal kurz im Gespräch bin, ne, wann fährt die nächste Bahn und ist da gerade einer ausgefallen oder sonst irgendwas, dann bin ich schon mehr als alleine. Und das signalisiert auch potenziellen Belästigern, die kommen nur, wenn man alleine ist, das ein Sicherheitsmoment. Ja. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Also in der Körpersprache, im Körpersprachetraining für Frauen gilt so dieser Regelsatz, dass man sagt, Täter suchen keine Frauen, sondern Täter suchen Opfer. Und man hat also gemerkt, dass auch kleinere Frauen, die schmächtiger Statur sind, wenn die eine selbstbewusste Körpersprache ausstrahlen, dass das schon die Sicherheit entsprechend erhöht.
Darf ich interessieren? interessante Erfahrung gemacht, weil ich natürlich durch mein öffentliches Auftreten, durch das Betreten von Hörsälen, durch das Sprechen vor großen Menschenmengen, habe ich vermutlich eine andere Körpersprache als jemand, der diese beruflichen Erfahrungen nicht macht. Und ich erlebe das wirklich oft, dass fremde Menschen zur Seite gehen, mir eine Tür aufhalten. Ich bin ja viel in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo ich denke, das habe ich jetzt gar nicht erwartet oder ich hätte es jetzt auch gar nicht gebraucht. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich eben mit geradem Blick, mit breitem Kreuz, mit einem festen Schritt unterwegs bin. Es ist einfach antrainiert aufgrund des beruflichen Hintergrundes und ich setze das privat nicht strategisch ein.
Und jetzt haben wir natürlich die Sicherheitsaspekte entsprechend behandelt. Gehen wir nochmal zurück auf die rein kommunikativen. Wir haben ja auch kulturelle Unterschiede. Also wenn man beispielsweise auf Amerikaner trifft, die quatschen einen ständig an, ja, oder sagen meistens öffentlich das Gespräch mit so, where are you from? Ja, das ist jetzt schon eine Frage, die für uns im Deutschen schon fast wieder überdiskutiert wird, ja, ob man die Frage jetzt nun stellen darf oder nicht, weil wenn man mir die Frage stellt, kann ich halt sagen, ich komme aus Köln, oder ich kann sagen, ich komme aus dem Rheinland oder ich komme aus Deutschland, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin. Inwiefern spielen da psychologische Dinge eine Rolle bei kulturellen Unterschieden?
Die kulturellen Unterschiede sind groß, Deutsche gelten als reserviert, sie sind reserviert. Also das ist, Deutsche brauchen so eine Art Anstoß, können dann aber sehr herzlich sein. Also es ist quasi umgekehrt, als man zum Beispiel Amerikanern nachsagt, wenn man Deutsche nett und höflich anspricht, reagieren sie in der Regel auch auf diese Weise. Sie sind halt nicht besonders oberflächlich. Kann halt auch sein, dass sie irgendwas Dramatisches dahinter vermuten, ja, was man da möglicherweise gar keine Rolle spielt. Sie sind weniger offen, sie wirken erstmal unzugänglich, sind aber dann, und das ist der kulturelle Unterschied, in dieser spontanen Beziehung unglaublich loyal. Ja, also dann, die lassen einen nicht stehen, sondern gucken dann vielleicht nochmal oder bieten Hilfe an oder ähnliches. Aber die müssen eine relativ hohe Hürde überspringen. Und da haben wir andere Kulturkreise, die da anders unterwegs sind, die temperamentvoller sind. Das führt natürlich auch wieder zu anderen Konflikten. Wir haben eine kulturelle Prägung, die auf Temperament abgestellt ist. Und das sind die Leute, die einem in der Öffentlichkeit auf den Sack gehen, ja, mit lauten Telefonaten, mit drei Leute sind zusammen, die machen mehr Krach als zwei Fußballmannschaften. Das kann dann auch sehr störend wirken.
Ja, also wir hatten eben ganz kurz gesprochen über mangelndes Selbstvertrauen in solchen Situationen. Ich kann nur sozusagen dazu ermuntern, diese einfachen kleinen Situationen wie Aufzug, wie Grüßen auf dem Flur, egal ob es der eigene Betrieb ist oder ob man woanders ist, ja, einfach mal ein freundliches Nicken und so weiter. Manchmal ertappt man Menschen auch dabei, wenn man muss es ja nicht belehren, mal guten Morgen, ja, also so muss man es natürlich nicht machen, wenn man sagt, guten Morgen, dann zucken manche auch zusammen und grüßen dann auch freundlich zurück, ja, so nach dem Motto, stimmt, ich war gerade unaufmerksam und so weiter, ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Es gibt inzwischen auch Unternehmen, die sagen, wir grüßen uns auf dem Flur, ja.
Aber ist doch schlimm, dass man das ansagen
muss, oder? Ja, auf der anderen Seite, ich hatte das bei Studierenden auch mal, am ersten Tag einer Blockwoche in der Präsenz, da kamen dann ein, zwei, die kamen dann mehr so nach den akademischen Viertel, ja, also die dachten, sie hätten das Studium schon abgeschlossen und nahmen sich da die 15 akademischen Minuten und kamen dann einfach stumm rein und setzten sich hin. Und da habe ich gesagt, also seien Sie mir nicht böse, wir sagen uns hier guten Tag, wir wünschen uns heute Abend noch einen schönen Feierabend und Sie dürfen mir durchaus sagen, mein Name ist Tomposchat, Sie dürfen mir durchaus sagen, wer Sie sind. Ja? Und das hat für den ersten Moment so eine Irritation gehabt und vielleicht war das auch was Dozentenhaftes, Belehrendes, aber wir hatten eine super Stimmung. Ja, also da ist dann wirklich abends keiner rausgegangen und man hat auch gemerkt, die waren dann auch hilfsbereiter zueinander, haben sich miteinander ausgetauscht und man kann mit so kleinen Impulsen wirklich viel bewegen, unterschätzen Sie das bitte nicht. Ja? Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch diesen Punkt, schlechte Erfahrungen sind ja auch Erfahrungen. Und die schleppt man wahrscheinlich viel stärker mit sich rum wie die positiven Erfahrungen. Und wenn ich jetzt beispielsweise bei einer Reklamation im Einzelhandel, ja, wenn ich da ein, zwei, dreimal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit dem Verkäufer, dann gehen viele Menschen dazu über und sagen sich, ja, nee, dann versuche ich es beim vierten Mal auch nicht mehr, dann mache ich es lieber über das Internet oder poste was, ja. Und ich hatte das in der Beratung, da haben wir so Kundenkommunikation uns mal angeschaut und da sagte mir jemand, hier die Kundin, die hatte auf, wo war sie, meines wäre noch Facebook gewesen, Riesenposting, ja, wie beschissen der Service ist und das Produkt und so weiter. Und darunter ungefähr 220 Likes mit Zusatzkommentaren. Ja, du Arme und ist mir auch schon passiert und immer die blöden Verkäufer und so weiter. Und da sagte der Geschäftsführer dieser Kette, sagte zu mir, schauen Sie mal, die Frau hat eine berechtigte Reklamation. Wir wissen, dass dieses Produkt Probleme macht. Und wenn die in den Laden gekommen wäre, hätten wir ihr das sofort umgetauscht und sie hätte noch einen 20-Euro Einkaufsgutschein bekommen. Und jetzt haben wir hier so einen Mini-Shitstorm an der Backe. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mit der Kundin dann auch in Kontakt zu treten. Und dann sagte sie wirklich, ja, das wusste ich ja gar nicht, dass sie so freundlich sind. Ich habe halt bei diesem Unternehmen nicht, aber in anderen Unternehmen halt schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich traue mich halt nicht dann bei einem Verkäufer, der sich im Fach dann auch besser auskennt, da so gegenzuhalten. Und da hat sie sozusagen ihren Trost im Social Media gefunden, hat aber dadurch die Sache eigentlich viel schlimmer gemacht. Also und einen 20-Euro-Gutschein hat sie auch nicht gekriegt.
Ja, aber diese Erfahrungen haben viele gemacht und ich habe jetzt auch, während du das erzählt hast, auch an meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich könnte jetzt aus dem Stand auch 5 Unternehmen, Großunternehmen nennen, die auf die Ansprache nicht reagieren. Aktuell herzliche Grüße an Adidas. Ich habe da ein relativ großes Problem, man kriegt keine Antwort. Also da bin ich auch kurz davor, den Social-Media-Weg zu gehen.
Ich ergänze um Vodafone, ja. Ich habe es mal, wenn ich mit normalen Sachen nicht weiterkomme, mache ich daraus ja einen Case für mich als Kommunikationstrainer und gucke dann mal, wenn ich mich jetzt mal verhalte wie ein normaler Kunde, ohne erweiterte Kommunikationskompetenzen oder Fähigkeiten, wie sehr stoße ich da an die Wände. Und ich habe 16 Anrufe gebraucht bei der Vodafone Hotline. Da wurde mein Anliegen nicht gelöst. Dann bin ich auf Facebook gegangen, habe ein übles Posting dagelassen. Mein Problem war innerhalb von 20 Minuten gelöst. Und jetzt frage ich mich natürlich, die Kompetenz bei Vodafone, das zu lösen, ist ja offenbar vorhanden. Und welches Signal senden Unternehmen an ihre Kunden, wenn die Kunden vom Unternehmen selber lernen, wenn du direkt bei uns anrufst, lösen wir dein Problem nicht. Wenn du es aber im Internet als übles Posting verbreitest, sind wir sofort für dich da. Dadurch verschlimmern die Unternehmen die Situation ja nur.
Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich könnte noch IKEA und Telekom ja sowieso klassischerweise, aber IKEA war genau die gleiche
Nummer. Jetzt haben wir schon 3 von 5, dann nennen die anderen 2 auch noch. Ich sehe gerade an MCs Gesichtsausdruck, die Verhandlungen laufen noch. Also wollen wir das jetzt an der Stelle mal nicht.
Also das geht natürlich nicht. Und da, liebe Unternehmen, die Botschaft ist, glaube ich, angekommen. So kann man nicht mit Kunden umgehen. Uns geht es ja hier auch oft um den privaten Kontakt. Und wir können sehr viel sehr schnell erreichen, auch für unsere eigene Stimmung. Also wer nach Hause kommt, weil er sagt, im Einzelhandel war es heute nicht schön und im öffentlichen Verkehr ist es oft auch nicht schön, hat auch selber ein Stück weit in der Hand. Ich habe es gerade diese Woche erlebt, wieder brechend volle Bahn, alle in der Stimmung nicht ganz so gut. Da war eine Truppe von Italienern, die unglaublich laut waren. Und ich habe mir schon Kopfhörer reingetan. Ich dachte, boah, das brauche ich jetzt echt nicht. Und dann stellte sich aber heraus im Gespräch mit dem sehr kommunikativen und sehr freundlichen Zugbegleiter, das waren Italiener, die sich auch gerade dafür entschuldigten, sie wären von einer Weinprobe gekommen und die waren so ein bisschen angeschickert. Und dann kamen wir dann doch noch ins Gespräch auch über Zug und Baustellen und gibt ja aber viel dazu besprechen. Und ich muss sagen, ich bin in viel besserer Stimmung aus der Bahn ausgestiegen, als hätte ich jetzt hier nur meine Musik gehört und krampfhaft versucht, deren Gespräch zu überhören. Das war wirklich dann noch ein sehr, sehr nettes Gespräch und auch für meine Stimmung, dann auch für die nächsten 30 Kilometer, die ich noch Fahrrad gefahren bin, tatsächlich sehr, sehr förderlich.
Also als Kommunikationstrainer würde ich Italienern, die von einer Weinprobe kommen, in der S-Bahn immer ein Entschuldigungsschreiben ausstellen. Ja, sofort.
Ich hab denen dann gesagt,
ohne weitere Diagnose.
Sie haben sich dann entschuldigt dafür, dass sie so laut waren. Da habe ich gesagt, hey, nehmen Sie die Entschuldigung jede Woche oder ist das jetzt nur die für heute? Das wäre eine super Idee, das müssten Sie jetzt häufiger anbringen.
Also das sind also so Belanglosigkeiten, die können einem den Tag wirklich dann doch etwas angenehmer machen. Und nehmen wir das Beispiel von MC, ich wusste ja nicht, dass sie das hier erzählen wird, nehmen wir das ruhig mal auf. Wenn sie jetzt da mit dem Zugbegleiter nicht gesprochen hätte, sondern hätte den Frust in sich hineingefressen, dann könnte sie jetzt nicht mit strahlendem Lächeln so eine Geschichte erzählen, sondern würde sich in der Nachbetrachtung immer noch darüber ärgern, dass die Leute da immer so laut sind. Und wenn einem das 3, 4, 5 Mal passiert, ja, also wenn man dann beispielsweise auch in die beliebten S-Bahnen einsteigt, die gerade auf dem Weg zum Stadion sind oder vom Stadion zurückkommen und die Heimmannschaft hat gewonnen oder sowas, dann sagt man irgendwann, nee, da fahre ich jetzt gar nicht mehr mit. Und das ist dann halt so etwas, wo ich sage, nee, dann steig doch einfach mit ein, zwei, drei Sätze mit denen, immer, ich habe nichts mitgekriegt, wie war denn das Spiel, ja, und dann erzählen die einem 5, 6 Sachen und dann ist die Stimmung auch schon entsprechend wieder lockerer.
Wobei natürlich wirklich eine Masse Fußballfans sind für Bahnfahrende echt eine Herausforderung. Also da habe ich auch schon alle Situationen erlebt, die sind, gerade wenn die, ich sag mal, noch ein Bier aufhaben, kann das echt stressig werden. Also ich habe da auch letztens eine Situation erlebt, wo ich eigentlich eingreifen wollte, weil das kurz vor einer Schlägerei war, da kam aber dann jemand anders, der schneller war, ja, das also super das, gelöst hat.
Ja, aber das wäre jetzt nicht das, wo ich sage, suchen Sie nach solchen Situationen, um Ihre Kommunikationskompetenz zu lösen. Aber was ich zum Beispiel bei Schlagfertigkeitsseminaren, die ich auch seit vielen Jahren gebe, zunehmend beobachte, ist, dass die Schnelligkeit entsprechend nachlässt. Und müssen wir uns einmal ganz genau anschauen. Bei Schlagfertigkeit kommt es nicht nur auf die Eloquenz an, sondern auch auf die Schnelligkeit einer Antwort. Weil wir kennen das alle, dass wir sagen, boah, da fällt mir jetzt gerade nichts ein, ich platze innerlich. Ja, und kurz vorm Einschlafen steht man da mehr oder weniger senkrecht im Bett, weil einem dann die guten Antworten einfallen. Und da gibt's also so eine einfache Regel, dass man sagt, Schnelligkeit schlägt Qualität. Ja, das kann man bei Kindern im Sandkasten, kann man das beobachten, wenn die da sich behaken verbal und man kommt da nicht weiter und sagt irgendeiner, selber doof, ja, so, und dieses selber doof, das ist einfach nur ein Ventil, also da sage ich mir, das ist jetzt nicht eloquent, das ist nicht witzig, das ist nicht deeskalierend, das ist eigentlich nichts, aber es ist ein Ventil, sozusagen das eigene Platzen zu verhindern. Und ich habe da vor vielen Jahren mal eine Übung eingeführt, die heißt, der Stuhl ist kaputt, so, dann soll man auf Schnelligkeit, per Zuruf oder Handzeichen, soll man schnell den Satz anders formulieren, also kurz erklärt, der Stuhl ist eingeschränkt, der Stuhl ist ein Wackelkandidat, der Stuhl war im Krieg, der Stuhl ist eine Skulptur, der Stuhl, weiß ich nicht, ja, also irgendwie sowas sollte man da machen. Und dann sitzt man in einer Gruppe von 10, 15 Erwachsenen zusammen und keiner sagt was. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ja, und dann habe ich nach, ich glaube, 8 Minuten habe ich es ausgehalten. Dann denke ich mir, nee, du musst das jetzt hier ändern. Habe ich gesagt, okay, machen wir es schriftlich. Ja? Und nach 10 Minuten hatte jeder so 10 bis 15 verschiedene Vorschläge. Und dann haben wir das analysiert und dann bin ich dahinter gekommen, dass natürlich jeder guckt, ist das, was ich jetzt sage hier in der Gruppe, ist das witzig genug, ist das originell genug? Oder der Trainer hat jetzt schon 2 Beispiele genannt, ist meins jetzt besser, schlechter, wie fügt sich das ein? Und dann waren die auf einmal alle gehemmt. Und das ist so etwas, wo ich sage, nein, geht schneller in die Kommunikation, nimmt in Kauf, dass der Satz vielleicht grammatikalisch ein bisschen daneben ist oder sowas, aber das verschafft euch entsprechende Luft. Und dieses Problem, was ich gerade geschildert habe, ist in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren, ist das deutlich größer geworden. Das heißt also, ich habe ja nicht täglich Schlagfertigkeitsseminare, sondern ich habe vielleicht im Schnitt 1-2 im Monat. Und das ist etwas, wo ich dann merke, auch auf die Distanz hinweg, da hat sich definitiv etwas verändert. Und es ist völlig egal, in welche Branche man kommt, in welchem Unternehmen man ist. Das ist sozusagen für mich ein gesellschaftliches Phänomen.
Also es ist das, was du beschreibst, ist die Angst vor sozialer Ablehnung, also die Angst davor, dass jemand anders komisch auf mich reagiert, ablehnend, tadelnd, stirnrunzelnd etc. Ob das zugenommen hat, habe ich jetzt im Moment nicht auf der Hand, kann aber durchaus sein. Und da kommen natürlich auch die sozialen Medien ins Spiel, die du erwähnt hast. Denn diese soziale Ablehnung erleben ja, ne, durch Shitstorms oder durch Bloßstellen oder solche Sachen, erlebt man ja in diesem Bereich dann besonders heftig. Insofern kann das durchaus sein, dass die Sorge davor besonders groß ist. Also die Angst vor sozialer Ablehnung ist etwas, was jeder hat, was man in bestimmten Situationen überwinden muss. Wenn ich zum Beispiel vor großen Gruppen spreche, dann muss ich das überwinden. Sie ist erstmal natürlich, aber sie sollte eben nicht dazu führen, dass man in Situationen noch nicht mal mehr grüßt. Also das ist dann wirklich völlig absurd.
Und wir haben bei vielen Menschen auch die Situation, dass sie sich mit der Sprache natürlich auch Gruppen bilden. Also Beispiel, ich komme jetzt mit meinem Tellerchen vom Buffet, suche Anschluss an irgendeinem Stehtisch und da stehen jetzt 3 Controller und die brauchen ja im Endeffekt nur controllerisch miteinander zu sprechen. Dann weiß ich als Kommunikationstrainer direkt, okay, hier bin ich nicht erwünscht, ich ziehe entsprechend weiter. Und dann erfahre ich natürlich auch durch Sprache oder durch die Unterhaltung der anderen, die mich nicht einbeziehen, weil sie bestimmte Fachtermini und so weiter benutzen, dass sozusagen hier ein Ausgrenzen stattfindet. Also ich habe sozusagen eine soziale Ablehnung an dieser Stelle. Jetzt muss man halt überlegen, wie gehen wir damit um? Und in der Schlagfertigkeit empfehle ich immer 2 Sachen. Das eine ist, dass man sagt, schauen Sie mal, wie viele Menschen zählen Sie zu Ihrem engen Freundeskreis oder engen Kollegenkreis? Und jetzt nehmen Sie mal die Zahl der Menschen, die Sie nicht kennen, die Zahl der Menschen, die Sie doof finden und die Zahl der Menschen, die Sie zwar kennen, denen Sie aber gleichgültig sind. Und diese Zahl ist gigantisch hoch. Ja, und wenn da jetzt durch eine misslungene Kommunikation, die mir vielleicht unterläuft, einer das Lager wechselt, spielt das in der Summe überhaupt keine Rolle. Und die andere Empfehlung ist, dass man sich bei der Sprache sehr genau überlegt, wen habe ich vor mir, was könnten die Themen sein und mit welchem originellen Ansatz kann ich das entsprechend in Gang setzen. Und wenn ich Schlagfertigkeit trainieren möchte, dann empfehle ich in der Stufe 1 Social Media, weil da bin ich nicht gezwungen, innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden eine Antwort zurückzuschreiben, sondern da kann ich mir das in Ruhe überlegen. Aber wenn ich dann da eine entsprechende Fähigkeit habe, dann muss ich auch dazu übergehen, das in der verbalen Kommunikation etwas schneller zu machen, damit wir wirklich in eine Interaktion kommen und nicht nur in eine zeitverzögerte Reaktion, die dann letztlich noch einen Medienbruch beinhaltet, weil ich von der verbalen Kommunikation ins Internet wechsle.
Also man kann sicherlich, gibt eine Menge Dinge, wo man üben kann. Der einfache Bereich ist natürlich Social Media. Wir empfehlen natürlich noch mehr die persönliche Kommunikation. Also wir haben jetzt vorhin das Thema Grüßen schon gehabt. Also wir können eigentlich eine ganze Folge auch zum Thema Grüßen und Erwiderung beim Grüßen machen.
Das ja, mein Name ist Tom Buschardt. Ich höre hier diesen Podcast und ich grüße alle, die mich kennen.
Das ist doch schön. Ja, ich liebe im Radio das Wunschkonzert. Und weil es nicht so grässlich an den Nerven zerrt. So, und es ist nicht von mir, es ist von Reinhard May. Und wir wissen aber, dass wir, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften, dass viele Situationen mit Fremden, egal wie unangenehm sie auf den ersten Blick sein werden, auf jeden Fall deutlich besser werden, wenn man kurz miteinander spricht.
Und da kann man nur sagen, tun Sie es auch, ne?
Ja, und wenn es nicht klappt, dann nehmen wir gerne alle Beschwerden entgegen. Wir freuen uns über Post und Rückmeldungen.
Und die Post, die schreiben Sie. Sie können uns zwar auch anrufen, aber jetzt haben wir so viel über das direkte Sprechen gesprochen. Aber Sie können uns natürlich auch schreiben an podcast@nahbetrachtung.de. podcast@nahbetrachtung.de. Das war's für diese Folge. Und am Mikrofon war Diplompsychologin Maria-Christina Nemoffo.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.